Und so sind wir an verschiedenen Punkten dran. Die heutige Predigt habe ich so übertitelt: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Der eine denkt vielleicht, oh ja, und der andere findet, nein, es ist umgekehrt. Ja, Sprichwort ist umgekehrt, das stimmt. Sprichwort ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, da drin finden wir gerade die Diskrepanz vom Reich Gottes Kultur und unserer weltlichen Kultur. Aber fangen wir mal ganz an einer anderen Ecke an. Wer kennt das nicht auch? Zumindest mit den Kindern ist es öfters so, ich am Morgen helfe ich einmal, dass die Kinder bereit sind, um in die Schule zu gehen. Und dann, ja, haben wir eigentlich so Zeit. Am 7. steht man auf, am 7:30 isst man zu Morgen, am 4. vor geht man zu Türen aus und die anderen Sachen tut man zwischen den Staffeln. Und wie es so ist bei Kindern, ich habe gemerkt, das geht übrigens fast allen Eltern so. Ich habe zuerst gemeint, das ist der Einzige. Aber am 7. stehen nicht immer alle da, sondern die einen geniessen das Bett. Das heisst, man geht am 7. nochmal und sagt, hey, es ist im Fall höchste Zeit. Ja, ich weiss. Und dann geht es nochmal so, wird es 9:45, aber ich denke so, ich habe doch gesagt, es ist höchste Zeit. Jetzt wie lange ist es denn nicht mehr, wenn ich das zusammenrechne? Nochmal, hey du, es ist jetzt wirklich Zeit, sonst musst du allein laufen. Ja, aber weisst, ich weiss nicht, was anlegen. Oh nein, ja, hast du gestern nicht parat gelegt, was sollst du anlegen? Ja schon, also nein, ich habe es nicht gewusst und habe es sein lassen. Also gut, komm, machen wir vorwärts. Ich zeige es dir schnell, dass du wenigstens nicht pünktlich kannst zum Morgen essen, bevor du in die Schule musst rennen. Und so sammle ich die Sachen zusammen, lege es parat und schaue. Und gehe wieder zu den anderen Kindern, schaue dort, dass sie genug und alles haben. Ich meine, sonst die noch das 9. organisieren, gell? Das muss ja sein. Und irgendwann merkst du, aha, nein, es ist noch nichts gegangen, gut, doch. Kommt das Kind auch endlich führen? Gut, bereit machen, Zeit zum Schuh anlegen gehen. Was, Schuh anlegen? Hey, wieso hast du keine Socken an? Ja, ich komme auf die Geschichte später noch, warum es keine Socken angehabt sind. Aber eins nach dem anderen kommt und ein Problem nach dem anderen. Und ich habe einen riesen Stress. Und dann, kurz vor dem 8., weil es dann doch alle geschafft haben, zum Draußen sein, so, geschafft. Ich versuche es. Möglichst die Kinder, dass sie pünktlich zur Schule sind, dass alle pünktlich dort sind. Ich möchte, dass ihnen gut geht. Und nicht, dass sie zu spät in die Schule kommen. Darum mache ich mir einen Stress. Ich will doch, dass ihnen gut geht. Ich habe sie ja schließlich gern. Und ich möchte, dass es funktioniert, was sie machen. Wenn du jetzt meinst, es geht heute Morgen nur um Erziehung, dann täuschst du dich. Wir machen das gleiche Prinzip, das ist nur das Prinzip, das ich gemerkt habe mit den Kindern, zeigen es relativ gut, um was es geht. Aber wir haben es auch mit anderen. Als Ehepaar gehen wir genauso miteinander um. Zum Beispiel, warum hast du nicht gesagt, dass du später kommst heute? Du weißt genau, ich mache mir Sorgen, wenn du zu spät kommst und mir nicht zusammen, du es nicht gesagt hast. Und du hast versprochen, dass du heute pünktlich kommst, will. Plötzlich haben wir einen Stress, weil wir merken, oh, es ist nicht so, wie ich es mir gewohnt bin. Es ist nicht so, wie es gut läuft. Wenn es so weiterläuft, wenn wir es zusammenreimen, kommt spät und so, das kommt nicht gut. Ich komme in eine Not, ich komme in eine Situation hinein, ich merke, Hilfe, es kommt nicht gut. Genau das Gleiche. Aber du musst nicht einmal geheiratet sitzen und das erleben. Du hast das genauso auch mit Freunden, mit Freundinnen, mit Leuten unterwegs. Ein Klassiker. WhatsApp kommt. Hey, hast du lange nicht mehr gehört von dir? Wieso bin ich eigentlich immer die Person, die nachfragen muss, wie es dir geht? Darf ich dich einmal melden? Plötzlich kommt man in Stress, wenn man so ein WhatsApp schreibt, so, Hilfe, ich höre nichts mehr, ich weiss nicht. Eigentlich nervt es mich immer, ich muss nachfragen. Hey, könntest du auch einmal, eine Freundschaft besteht doch von beiden, das Gehen und das Nehmen. Genau der gleiche Stress. Es sind überall die gleichen Alltagssituationen, wo es darum geht, ich möchte für den anderen und für die Beziehung das Beste. Ich möchte das irgendwo gut haben. Ich möchte, dass es dem anderen gut geht, meinen Kindern ganz extrem. Ich möchte nicht, dass es ihnen schlecht geht, dass sie zu spät kommen, das Problem haben, irgendetwas. Ich möchte ihnen alles zum Weg ausräumen. Bei den anderen Sachen geht es darum, um die Beziehung ein bisschen mehr. Ich möchte, dass die Beziehung intakt bleibt, dass wir dranbleiben miteinander, dass wir es gut haben miteinander. Ich möchte die Verbindung haben. Und ich habe Angst, dass sie kaputt geht. Ich habe Angst, dass mein Kind zu spät kommt. Ich habe Angst, dass mein Ehepartner etwas passiert ist oder dass wir nicht pünktlich an den nächsten Termin kommen. Ich habe Angst, dass mein Freund, meine Freundin den Kontakt nicht mehr sucht mit mir, dass mich allein hat. Das Prinzip ist etwas ganz Normales. Und wir finden es in der Bibel zuhaufen. Ich habe eine Geschichte rausgenommen, die kommt das so schön führen und vor allem kommt es überraschend führen. 1. Samuel 20 sind wir. Oder gehen wir drin rein. Es ist eine Geschichte von David und seinem Freund Jonathan. Es ist so, der David hat die Salbung bekommen, dass er König wird. Das hat er gewusst. Der König Saul hat das auch erfahren und gewusst, ui, das wird im Fall ein König. Gleichzeitig war David aber Musikant vom Saul. Das heisst, er hat im Saul im Königshof gewesen, dort unterwegs gewesen und hat immer wieder Musik gespielt, wenn der Saul schlechte Laune hatte, so zur Aufmunterung. Und jetzt weiss der Saul, der kleine Harfenspieler nebenan, ist nicht nur ein Harfenspieler, sondern Gott hat ihn gesalbt. Jetzt kommt die Diskussion im Saul rein, wahrscheinlich so, also wenn das wirklich wahr ist, was, ich glaube es nicht, ich hocke auf dem Thron, er hockt nebenan, ist nur der Musikant. Dort. Oder vielleicht hat der Saul gedacht, also ich weiss noch, wenn ich König geworden bin, das sind Wunder gewesen, das ist wirklich Offenbarung und alles von Gottes Wirken gewesen. Wenn der kleine David das nicht auch erlebt, oh, aber dann ist es wahr, dann kommt etwas. Gefährlich. Ich glaube, in diesem Zwiespalt war ein Saul und darum hat er auch immer wieder komische Anfälle gehabt, wo er wirklich aggressiv, gefährlich, gewalttätig gegen David geworden ist. Bis eben fast ihn umbringen wollte. Und so ist Jonathan, das ist der Sohn von Saul, mit dem David unterwegs, sie sind Freunde geworden, die haben es gut gehabt zusammen. Und eines Tages hat es sich so weit rausgespitzt, dass Jonathan gesagt hat, jetzt muss ich einmal abchecken, ob du überhaupt im Hof bleiben kannst oder ob es nicht zu gefährlich wird für dich. Sie haben das abgemacht und so und haben miteinander geredet. Und in dieser Abmachung rein möchte ich jetzt einen Ausschnitt vorlesen. 20, Vers 12 umeinander. Ein bisschen weiter vorne, dann kommen wir raus. David fragt weiter, wer soll mir Bescheid geben, was dein Vater gesagt hat und ob er zornig geworden ist? Lass uns ins Freie hinausgehen, schlug Jonathan vor. Während sie nebeneinander gingen, sagte er zu David, ich verspreche dir beim Herrn, deinem Gott Israel, übermorgen um diese Zeit werde ich meinen Vater auf die Probe stellen. Ich bin ganz sicher, dass du nichts zu fürchten hast. Wenn es anders ist, gebe ich dir eine Nachricht. Der Herr soll mich bestrafen, wenn ich dich nicht warne. Hat mein Vater wirklich deinen Tod beschlossen, so lasse ich dich gehen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Der Herr steht dir bei, wie er meinem Vater beigestanden hat. Und wenn ich es doch noch erlebe, dass du König wirst, dann denke an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat und schenke mir das Leben. Schone auch meine Nachkommen, entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt. Und Jonathan schloss einen Bund mit David und dessen Familie und sagte, der Herr wird deine Nachkommen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie sich nicht an unseren Bund halten. Und dann fügte Jonathan noch hinzu, schwöre mir, dass du dich daran hältst. Du liebst mich doch, oder? Denk daran, dass ich dich liebe, wie du mich, wie mich selbst. Und Jonathan sagte weiter, morgen am Neumondstag wird man dich vermissen und so weiter. Also Jonathan und David sind unterwegs. Und in dieser Situation ist der Jonathan ja auch, jetzt kommt er sein Freund, der David. Und Gott hat ihm gesagt, dass er König wird. Und der Freund Jonathan findet, ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber eigentlich darf ich König werden, wenn mein Vater nachher nicht tot ist. Er ist der Nachfolger. Und jetzt wird sein bester Freund Nachfolger. Und was dazu mal üblich war, wenn jemand anderer König wird und die Herrschaft übernimmt, ist es so, dass man die ehemalige Königsfamilie eigentlich auslöscht. Und das hat Jonathan gewusst. Das heisst, Jonathan hat plötzlich Angst bekommen. Und er hat gemerkt, David, lange die Freundschaft, die wir haben, oder nicht? Weil ich merke so, ich habe Angst, wenn du König wirst, ich mag es dir vielleicht schon ein bisschen gönnen, und gleich merke ich, dann ist mein Leben in Gefahr. Und das Leben von meiner Familie. Also ist er zum David und hat ihm ein Versprechen abgehalset. Und gesagt, du versprichst mir, dass du mich verschonst und meine Familie verschonst. Und du schwörst es bei Gott, und wenn nicht, dann passiert dir das und das und das. Der Jonathan hat die Freundschaft, die er hatte, weil er, wie nennt man es, in sicheren Hafen bringen. Er will sagen, egal, das hebt auch in Krisenzeiten dann. Versprichst du mir es? Der Jonathan hat Angst bekommen. Genau das Gleiche in der ersten Situation erzählt. Er hat Angst bekommen um die Beziehung, ob das langt. Und er hat gefunden, ich mache lieber einen Schritt in die Sicherheit hinein. Einen Schritt, wo ich die Verbindung stärke, wo ich es besser im Griff habe. Einen Schritt in die Kontrollen über, wo ich die Beziehung kontrollieren kann. Und ich glaube fest, das war ein Schritt zu viel gewesen. In dieser Geschichte selber mit den Konsequenzen ist jetzt nicht die gravierende Geschichte, dass sie etwas Riesiges anderes ausgelöst hat, aber die Situation ist so schön, was sie beschrieben wird. Wenn ihn Jonathan Angst überkommt und eine Freundschaft, die etwas ganz Schönes war, angefangen hat, in ein Versprechen, in eine Sicherheit drin einbringen, in eine Kontrolle, das suche ich, in eine Kontrolle einbringen, wo sonst eigentlich nicht so wäre. Er hat die Macht von der Kontrolle angewendet über dem David, weil er gewusst hat, er kommt ins Hintertreffen in Zukunft. Und das Muster beruht genau auf dem Satz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der Jonathan hat daran geglaubt, dass Kontrolle besser ist. Das ist eine weltliche Sicht, das ist nicht göttlich. Aber auch wir geraten in das hinein übrigens. Das ist ganz normal. Wir versuchen mit allem Möglichen Gewissheit zu haben, dass unsere Liebe Bestand bleibt. Das, oder unsere Liebsten, oder das, was uns wichtig ist. Wir versuchen, das irgendwie zu kontrollieren und in den Griff zu haben. Es gibt verschiedene Methoden. Ich habe ein paar aufgezählt, mal einfach zum ein bisschen schmecken an euch. Ihr könnt selber weiterdenken, was eure Methoden sind. Aber ihr benutzt genauso Methoden wie ich, wo wir immer wieder versuchen, unsere Nächsten im Griff zu haben, zu kontrollieren, zu beherrschen, so, dass sie das machen, was wir wollen, damit wir sicher sind. Zum Beispiel der Versprecher, also das Versprechen geben. Wenn du das machst, was ich möchte, dann kommst du das und das über. Bei den Kindern, bei den Kleinen ist es nämlich einfacher. Kommst du mit mir spielen, weißt du, dann gibt es Süßigkeiten zum Dessert. So simpel, wir Erwachsenen machen das Gleiche. Wir machen es nicht mit Süßigkeiten, sondern wir haben ein cooles Hobby oder wir haben ein lässiges Auto, das wir jemanden mitnehmen oder was auch immer. Aber wir wissen von uns, haben die Methode, um über das Versprechen jemandem etwas zu locken und zu sagen, dann hast du dafür. Und wir versuchen, den anderen zu bewegen, in unsere Beziehung jetzt kommen, mit uns zusammen zu sein, dass er uns gerne hat. Eine weitere Methode ist Drohen. Das passiert manchmal ganz subtil, manchmal ein bisschen offensichtlicher. Ich habe die Gefahr bei meinen Kindern manchmal. Zum Beispiel sind wir im Auto gefahren, heimgefahren und die haben dumm da. Und dann, wie man so ist als Vater und nicht viel denkt, wenn ihr jetzt nicht sofort ruhig sind, dahin könnt ihr heimlaufen. Das ist eine Drohung. Und dann fange ich an zu denken, was ich sage, und merke so, Mist, das sind etwa 20 Kilometer. Das kommt nicht gut. Wenn die wirklich jetzt, und wir haben die Kultur, also unsere Kinder wirklich, wenn ich etwas sage, dürfen sie mich ernst nehmen. Plötzlich merke ich, was ist jetzt, wenn sie sagen, sie wollen heimlaufen? Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich nachverbessern und sagen, es ist im Fall mega weit. Und wenn ihr heimlaufen wollt, ist es spät und ich schaffe es nicht mehr heim. Also ich will es wirklich nicht wagen. Und ich habe versucht, Nachdruck zu geben, der Drohung, dass sie ja nicht das wählen wollen, was ich bedroht habe. Ich habe Glück gehabt einmal. Dann sind ruhig geworden, wir sind heimgefahren. Das ist der Klassiker vom Drohen. Und bei der Drohung ist auch ganz typisch, meistens merkt man gar nicht, was man androht. Und man verschrickt selber, was man androht hat. Man muss sich nachher irgendwie noch korrigieren, herauswinden, dass die Drohung nicht so schlimm tönt. Oder eben so, dass sie ja nicht trainiert trappen können bei den Kindern. Eine andere Methode, wir können schmeicheln. Weißt du, du bist meine beste Freundin. Weißt du, die anderen, die haben nie Zeit für mich, aber du bist die, die immer Zeit hat für mich und das ist so gut. Danke vielmals. Anders formuliert, wenn du keine Zeit hast für mich, bist du eine blaue Versägerin. Aber es ist schmeichelnd gekommen. Also das Honig ums Maul schmieren, nennt man das so schön. Man kann auch, jetzt gerade in der Gemeinde macht man das gerne, so vergeistlicher. Oder, was der Gehl hat jemand gesagt, das nennt man Horizontalbetter. Man ist miteinander im Gemeindegebet und man betet und dann findet man so, oh ja, Herr Jesus, gell, du kennst den Hans und wie es ihm geht und wie er so auf falschen Weg ist und dass er das nicht machen sollte. Und wir bitten dich, und am besten hockt der Hans auch gerade dabei, gell, und ist am Mitbeten, und wir bitten dich, dass du ihm doch zeigst, was auch immer, und so weiter. Das heisst, das, was ich eigentlich der Person möchte sagen, ob jetzt er, der Hans, der Hochzeit, oder Hans, seine Frau, ist ja gleich, aber das, was ich eigentlich ihm möchte sagen, sage ich lieber Gott und wünschte mir, dass Gott das dieser Person will sagen, aber ich weiss genau, das kommt dann schon irgendwo durch das Geflüster von der Gemeinde zu dieser Person. Horizontal Better. Oder? Gebetsmissbrauch. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Man kann erpressen, man kann mobben, man kann lügen, man kann manipulieren. Also es gibt ganz viele Methoden, die wir nutzen können, um unser Gegenüber im Griff zu haben, zu kontrollieren, um in der Freundschaft stehen zu bleiben. Also stehen bleiben, zu heben drin, dass unsere Freundschaft Bestand hat, so wie die Jonathan. Es geht immer wieder um die Kontrolle. Weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagen wir so schön als Welt. Aber nochmal, das machen wir alles, weil wir Angst haben, dass die Beziehung aufhört. Also ehrlich, das Ganze, wenn wir fertig denken, warum wollen wir den Nächsten kontrollieren? Warum versuchen wir es, unsere Kinder, unsere Geschwister, unsere Freunde im Griff zu haben? Ist es, weil wir Angst haben? Wir sagen, wir haben sie gern. Das stimmt, wir haben sie gern. Aber wir haben Angst um sie. Und da kommt ein zweiter Bibelvers, der heute ganz wichtig ist. 1. Johannes 4, Vers 18. Johannes schrieb da, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der Johannes versucht da zu erklären, was ist echte Liebe. Ich kann jetzt nicht alles ausführen, sonst wären wir eine halbe Stunde länger dran. Aber der Johannes hat will erklären und zeigen, was ist Liebe und sagt, hey, wenn du von der Angst dominiert bist, ich kann keine Liebe da sein. Weil die Liebe treibt Angst aus. Gott ist Liebe und in Gottes Gegenwart gibt es keine Angst. Wir haben ein Lied, das Worship-Lied, das wir öfters singen. Ich bin kein Sklave mehr von der Angst. Das gibt es nicht mehr. Sondern ich bin frei, ich bin Gottes Liebe. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales zum Verstehen, was heisst, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wenn wir Angst haben, das stehen wir nicht in Gottes Reich. Dann haben wir, wie Johannes sagt, die Liebe nicht ganz ergriffen, nicht in aller Tiefe kapiert. Wenn die Angst anfängt zu regieren, stimmt etwas nicht. Und ich glaube, das ist in unserem Kopf ganz ein guter Sensor, wo wir in die ganze Thematik kommen. Habe ich jetzt Angst? Um was habe ich Angst? Und wenn du sagst, ja, ich habe Angst, dann kannst du einen Schritt retour gehen. Und was heisst das, einen Schritt retour gehen? Also, ein bisschen rausgestellt miteinander jetzt, es geht um die Angst und die Furcht. Und vielleicht noch schnell eine kleine Klammerbemerkung, einfach, dass ihr es versteht. Wir wachsen meistens in so Kulturen auf, wo die Angst regiert. Wo jemand kommt und eben Kontrolle übernimmt, dominiert, das gibt es auch, ist auch eine Form von Kontrolle. Dann einfach sagt, so, look, ich bin Vater, ich sage, was durchgeht, du bist Ruhe. Hey, du bist ruhig. Und damit löse ich beim anderen genauso eine Angst. Pff, okay, Einschüchterung, oder? Und genauso all die Geschichten, die ich gebracht habe, fühlt sich das Gegenüber, das sich kontrolliert fühlt, subtil oder real, fühlt sich eingeschüchtert, verunsichert und nicht frei. Wir engen das Gegenüber mit so einer Haltung ein. Und die meisten von uns wachsen in dieser Kultur auf, dass wir eingeschüchtert werden. Leider auch unter christlichen Familien. Viele Eltern arbeiten mit dieser Kontrolle, mit dieser Angst, anstatt mit dem Vertrauen. Und durch das bist du dir gewöhnt, dich in diesen Spuren zu laufen. Du bist dir gewöhnt, kontrolliert zu werden. Du bist dir gewöhnt, ich sage jetzt, ein Opfer zu sein. Jetzt komme ich retour auf die Geschichte vom Anfang. Von meinem Kind, vom einen, der sich angelegt hat und dann eben ohne Socken da gestanden ist, wollte die Schuhe schlöpfen und losrennen, den anderen an. Und in dem Moment sehe ich, hey, du hast ja gar keine Socken an. Das Kind hat mir an und sagt, weißt du, Papi, die hast du mir nicht parat gelegt. Ganz typisch von, wow, wechseln wir, stimmt, ich bin Opfer, das wollte ich nicht sein, ich glaube, ich mache den Papi zum Opfer. Zuck, man kehrt den Bogen um und sagt, du bist Opfer, wie du hast das Problem gemacht, nicht ich, ich kann nichts dafür. Ganz typische Spiele, die passieren, extrem schnell wie im Alltag, aber wenn man es sieht, fällt es mir länger mehr auf. Und ich glaube, wir müssen anfangen, lernen, sagen, nein, wir müssen nicht den Sündenbock das Problem am nächsten zuschieben, sondern sagen, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich stand trainiere und mach's. Warum sage ich das? 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist eine weitere Stelle einfach für die Klammerbemerkung zum Thema Opfer. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Oder anders formuliert, je nach Übersetzung, einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Wir dürfen etwas kontrollieren. Wir sollen. Aber nicht den Nächsten, sondern uns selber. Wir können uns kontrollieren. Wir können, egal wie viel Kontrolle der Nächste über uns ausübt, Ja oder Nein sagen. Im ganz extremsten Beispiel, wenn einer kommt und ihre Waffe anhebt und sagt, schwör ab von dem Glauben, auch dann musst du dich nicht kontrollieren lassen von dem Typ. Du kannst sagen, nein, mache ich nicht. Ja, Konsequenz ist verschossen werden wahrscheinlich. Aber du hast dort immer noch die Freiheit, um dich zu entscheiden. Das ist Selbstbeherrschung. Und wir verlieren oft in der Opferrolle die Selbstbeherrschung und sagen, ich bin ein Umstand von diesen Leuten, ich kann nichts dafür. Alle rundherum sind schuld. Die sind schuld, die selber, ich nicht. Nein, ich glaube, wenn wenn wir in die Opferrolle einrutschen, ich bringe heute nicht mehr, ist nur eine Klammerbemerkung, können wir mit der Selbstbeherrschung rauskommen und sagen, nein, ich habe die Freiheit, ich bin nicht ein Opfer von euch rundherum, ich muss nicht kontrolliert werden. Ich darf selbst beherrschen. Ich darf mich selbst beherrschen und über mir herrschen und du musst nicht über mir herrschen. Ist wirklich über das, kannst du eine Predigtserie selber machen. Wie kommt man aus dieser Opferrolle raus? Wie geht man um, wenn andere so Druck machen? Heute rede ich von der anderen Seite. Wie gehen wir mit dem Nächsten um? Wie können wir im Reich Gottes sein und nicht das weltliche Reich? Gut, Klammer zu. Die Reich Gottes Kultur ist anders. Gott geht nie so mit uns um. Er bedroht uns nicht. Er stricht uns kein Honig ums Maul herum. Er manipuliert uns nicht. Er belügt uns nicht. Er macht all das nicht. Er geht anders um. Und da einmal mehr halt kurz seit Anfang der Geschichte, wo Gott mit den Menschen umgegangen ist, bei Adam und Eva. Ich weiss, ich liebe die Geschichte, wie es so viel drin hat. Aber auch da wieder. Gott hat Adam und Eva ins Paradies gegeben und hat dort verschiedene Bäume gemacht. Unter anderem der Baum vom Leben, unter anderem der Baum der Erkenntnis. Und er hat gesagt, Mensch, Adam, Eva, esset nicht von dem Baum. Und dann hat er Sila. Was ist das für ein Gott, habe ich als Teenie oft gesagt. Der ist ja blöd. Der hätte doch den Baum einfach nicht ins Paradies gestellt, sondern irgendwo in die Wüste raus. Und dort einen Gartenhag und Betonpfester rundherum gemacht. Dann hätte es nicht davon gegessen. Dann wäre es immer mit Gott zusammen geblieben. Dann wäre es doch gut gewesen. Das war so meine Antwort lang. Bis ich kapiert habe, dass Gott uns nicht kontrollieren möchte. Er möchte uns lieben. Das heisst, er tut den innen und sagt, los, mach es nicht, das tut er nicht gut. Aber du darfst Selbstkontrolle behalten über dich. Wenn du willst, darfst du. Auch wenn es weh tut, auch wenn es viel kostet, für Gott hat es extrem viel gekostet, dass jemand so entscheidet. Er sagt, ich lasse zu, ich vertraue dir, nicht ich kontrolliere dir. Kontrollen ist gut, Vertrauen ist besser. Das ist Reich Gottes Kultur. Gott sagt, ich vertraue dir. Warum bewahrt er dich nicht vor allem Übel? Warum lässt er dich in Sünde laufen? Mich übrigens auch. Wo ich manchmal sage, oh, was soll das? Bitte hör auf. Ich kann es nicht. Weil Gott sagt, ich glaube dich, du kannst dich selber beherrschen. Ich glaube, du kannst dich kontrollieren. Er hat den Baum im Paradies hier gesetzt, weil er gesagt hat, ich möchte, dass du mich liebst und nicht, dass du mich musst lieben. Gäbe es den Baum der Erkenntnis nicht im Paradies, hätte mir gar keine Option. Es gäbe nur Gott zu lieben. Du kannst ihm nicht davonlaufen. Aber Gott sagt, ich lasse die Türen offen, dass du davonlaufen kannst. Weil damit sehe ich, wenn du da bleibst, dass du möchtest da bleiben. Gott verlässt sich ganz bewusst in ein Vertrauensverhältnis mit uns und sagt, ich vertraue dir. Mit dem Risiko, dass wir es nicht im Griff haben. Oder dass er es nicht im Griff hat. Ja. Er hat unsere Entscheidungen nicht im Griff in dem Sinn. Ich weiss, eine gewagte Aussage. Er hat unsere Entscheidungen nicht im Griff und wir können entscheiden, was gegen seinen Willen ist und es tut ihm weh. Und trotzdem lässt er oft so Sachen zu und sagt, los, das ist deine Freiheit, du darfst, weil ich liebe dich und ich kontrolliere dich nicht. Adam und Eva waren keine Marionetten. Sie haben eine freie Wahl und Gott hat das Risiko getragen. Das ist Reich Gottes Kultur. Wie können wir mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner, mit unseren Freunden, mit mir als Gemeinde so umgehen, dass wir sagen, wir vertrauen einander. Wir wollen nicht einander kontrollieren zuerst, sondern als erstes einander vertrauen. Das ist die Basis vom Miteinander. Nicht Kontrolle, sondern das Vertrauen. Wie finden wir Wege, die lebbar sind, in dem Umfeld, in dem wir drinstehen? Ich glaube nicht, es gibt einfach die Lösung, so ist es und erledigt, sondern die Frage, wie umsetzen, das ist die grosse Frage, die wir machen. Wie leben wir das? Wie können wir das in unserem Leben implementieren? Kurz ganz das Beispiel als Eltern. Ja, ich muss schauen, dass meine Kinder in die Schule gehen. Ich bin verantwortlich. Aber ich bin nicht verantwortlich, wenn meine Kinder um 8 oder um 8:30 in der Schule stehen. Das ist ihre Verantwortung. Und ja, sie sind schon heimgekommen mit einem, was auch immer, hey, die Aufzüge nicht gemacht, ist nicht gemacht. Und ich hätte etwas können sagen. Aber ich kann es nicht, weil es ist ihre Verantwortung. Und da muss man wie diskutieren, wie weit geht man, wie weit nicht, wo muss man eingreifen. Ich lade Zweijährige nicht auf die Straße rausrennen und sage, ist deine Verantwortung. Dort setze ich eine Grenze. Aber im angebrachten Rahmen sage ich, doch, die Verantwortung gebe ich dir. Gerade mit Kindern, eben dort ist es wachstümlich. Mit uns Erwachsenen kann es auch wachstümlich sein. Man stellt nicht einfach irgendjemanden an und lässt etwas machen, was er nie gemacht hat. Aber wenn wir es zulassen, dass Leute wachsen dürfen, nicht kontrollieren, wachsen, zulassen, das ist die Absicht. Dann kommen sie ja die Freiheit über. Ihr fragt euch, wie kann ich diesen Leuten jetzt vertrauen? Es geht doch nicht, und das stimmt. 1. Mose 8, 21 heißt: Böse ist der Mensch von Jugend auf. Er macht es einen Weg falsch, er meint es böse. Ja, und wenn ich mein Herz je länger mehr kennenlerne, merke ich, wie böse das ist. Ich habe früher gemeint, es sei besser. Es ist leider nicht so. Oder Psalm 118, Vers 8. Vertrauen auf Gott und nicht auf die Menschen, heisst es dort. Nein, wir können eigentlich nicht auf Menschen vertrauen. Das ist richtig. Und doch ist es spannend. Es gibt einen Weg, und das ist dank Jesus, dank Pfingsten passiert. Es gibt einen Weg, wo das Vertrauen möglich ist. Vorher war es sehr ein teurer Weg, sage ich mal. Es hat sehr viel gekostet. Gott hat uns Menschen vertraut, es hat sein Leben gekostet. Und wer nicht im Reich Gottes ist, ja, der kennt das Denken nicht und der muss oft Kontrolle anwenden. Aber es gibt ein Geheimnis. Und das Geheimnis hilft, dass man das Vertrauen an erster Stelle setzen kann, nicht Kontrolle. Das Geheimnis hilft, dass wir vertrauenswürdig sind, obwohl wir es nicht sind. Das heisst, das eine ist das Vertrauen, fange mit dem an, das ich den anderen gebe. Ich sage, ich vertraue dir. Warum vertraue ich dir? Weil Gott dir vertraut, vertraue ich dir auch. Ja, aber der missbraucht, wenn ich ihm 100 Franken gebe und ihm alles anvertraue, das kommt nicht gut. Das kann sein, ja. Und was passiert, wenn es nicht gut kommt? Was habe ich verloren? 100 Franken. Ja und? Gott ist mein Versorger. Was habe ich gewonnen, wenn ich ihm die 100 Franken anvertraue? Er kommt eine Chance über. Ich habe real die Geschichte erlebt. Es war ein Flüchtling, ein Asylant, der hatte nichts mehr, hatte eine Familie. Ich habe ihn praktisch nicht gekannt, er hat im gleichen Quartier gelebt. Er ist gekommen zu mir und gesagt, du, wir kennen uns von der Straße, wir sagen dann manchmal Grüezi, ich habe ein Problem. Ich habe riesige Schulden gemacht, durch die Einreisen, was auch immer alles, mehrere tausend Franken. Jetzt, ich muss es dem Retour zahlen, wenn nicht, will er an Gurgel von meiner Familie. Ich weiß nicht, was ich mache, ich habe keine Ahnung mehr, niemand kann mir helfen, was soll ich machen? Und ich denke, weißt du, du bist doch da mit Kirchen und so, und vielleicht wirst du mir vertrauen. Ich habe nicht gewusst, was ich mache, ich habe viel gebetet. Und am Schluss waren wir das Dritte, es waren 3000 Franken. Wo jeder gesagt hat, doch, wir lehnen dir jede 1000 Franken aus. Hey, ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich habe mit dem Geld nicht mehr. Wir haben das Serena gesagt, also komm, wir machen das, aber wir schreiben es ab, wir rechnen nicht damit. Kurz vor dem letzten Tag ist er gekommen, mit der ganzen Summe angelegt und gesagt, schau, dann hast du es wieder zurück. Und das ist ein Mann geworden, er hat nachher wieder angefangen zu arbeiten und später mit dem Ehe besser kennenlernen. Seine Familie war stolz gewesen. Und wenn wir uns getroffen haben in der Stadt, auch mit seinen Kindern, ist er zu mir gekommen und den Kindern vorgestellt, wie das Kind geht. Weißt du, das ist die Tochter und das. Der Mann hat dank unserem Vertrauen von uns drei Leuten, Partien, hat er ein neues Leben dürfen gewinnen. Er hat neu angefangen zu leben, ist stabil geworden, hat jetzt einen Beruf, kann arbeiten in der Schweiz. Es ist gelungen. Und ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn man ihm niemand vertraut hätte in dem Moment. Ich konnte vertrauen, weil ich hinter mir den Versorger habe. Ich wusste, auch wenn das in die Hose geht, Gott schaut mir, ich könnte nicht zu wenig haben. Der Gewinn war mehrfach wert. Und ich habe mir von da an gesagt, ich mache wieder so Experimente. Wo ich auf den Menschen möchte vertrauen, weil ich weiss, es gibt eine Chance und die Leute dürfen merken, dass ich ihnen vertraue. Das ist noch nicht das grösste Geheimnis. Das ist nur das eine, wo mir Freiheit gibt zum Handeln. Es gibt noch ein grösseres Geheimnis. Und zwar, gerade unter Christen haben wir ein wunderbares Geheimnis. Das Geheimnis, die Bibel redet vom Geheimnis, ist nicht mein Wort. Und im Neuen Testament wird es immer wieder offenbart, das Geheimnis. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der kann zu uns kommen. Das heisst, wenn der andere, mein Gegenüber, etwas verspricht, muss ich nicht nur auf sein Versprechen hoffen, sondern ich weiss, die Person hat den Heiligen Geist in sich. Das heisst, der Heilige Geist wird immer wieder daran klopfen und sagt, hey, du hast doch versprochen, dass du treu bleibst. Du hast doch versprochen, dass du das machen wirst. Du hast doch. Und das ist etwas Schönes. Das heisst, ich muss gar nicht mehr zum anderen gehen und sagen, hey, du hast mir doch versprochen und gell, es bleibt dabei, so Jonathan-mässig. Sondern ich darf sagen, danke, Heiliger Geist, dass du zum, sag jetzt da Jonathan David, dass du zum David redest und ihm das Versprechen haltest. Danke, dass du es gut meinst und dass du weißt, was du dem David sagen wirst. Hey, das ist eine coole Manipulationsform, das Gebet, wenn es ehrlich gemeint ist. Ein Gebet, das ich Gott darf sagen und der Heilige Geist geht und wird das umsetzen. Nicht so, wie ich es wünsche, aber so, dass es gut rauskommt. Das ist die zweite und das grosse Geheimnis, das ich gelernt habe. Ich kann anfangen, den Menschen zu vertrauen. Weil ich weiss, Gott verändert die Menschen. Das muss nicht ich machen. Nicht ich muss dort anwürgen und manipulieren, dass es ihnen gut geht. Nicht ich muss meine Kinder packen und schauen, dass sie im Glauben stehen. In die Einengen kontrollieren. Sondern ich kann sie freisetzen und sagen, Heiliger Geist, du bist dran. Und ich weiss es. Ein grosses Geheimnis. Wir als Gemeinschaftsleitung haben es für Geheimnis. Wir haben es miteinander entdeckt, wir haben es miteinander auch versprochen, wir haben ein GL-Versprechen gemacht, nennen wir es mal so. Und dort drin ist eine Formulierung, jetzt bringe ich es nicht mehr ganz wörtlich hin, aber so frei gesagt, ich vertraue dir, auch wenn du anderer Meinung bist als ich. Und ich muss dir nicht meine Meinung aufzwingen, sondern ich weiss, dass du deine Meinung mit Gott prüfst und das Richtige machen wirst. Und das haben wir uns als Gemeinschaftsleitung versprochen. Wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht Machtkämpfe machen und den anderen müssen kontrollieren, in seiner Meinung. Sondern wir vertrauen darauf, dass wir einander ehrlich zuhören. Und wir vertrauen auf den Heiligen Geist, dass er zu jedem von uns reden wird. Und so auch Antworten geben wird, die da sind. Nicht unbedingt, was ich gemeint habe, sei richtig, aber das, was Gott vorhat. Und ich kann euch sagen, wir haben seitdem nie eine Diskussion gehabt, wo wir nicht mehr eine Einheit hatten. Wir haben seitdem viele Diskussionen, das schon immer wieder. Und verschiedene Meinungen, und wir probieren es aus. Aber die Einheit ist geblieben. Und ich glaube, das ist ein ganz grosses Geheimnis. Kontrollen ist gut, Vertrauen ist besser. Und ich wünsche mir, dass für eure Beziehungen, die drinstehen, dass mit den Menschen können, mit Vertrauen, mit dem Vorvertrauen zuerst und nachher mit Vertrauen aus der Erfahrung umgehen. Dass ihr nicht mit anfangen zu kontrollieren, aus Angst und manipulieren, dass das passiert, was ihr wollt. Dass ihr Kontrolle voll loslassen dürft, wie es Gott gemacht hat mit Adam und Eva. Und loslassen und sagen, ich vertraue dir und du darfst von ganzer Liebe mit mir unterwegs sein. Denn wo die Liebe ist, ist keine Furcht. Vater im Himmel, du hast ja so etwas Grandioses geschaffen mit dieser Kontrolle, die wir loslassen dürfen. Ich danke dir, dass du den Weg gegeben hast, zum ernsthaft Vertrauen, ernsthaft Lieben und den anderen so ehren. In die Verantwortung einsetzen und stellen, wo man darf sein. Danke, dass wir dürfen frei werden davon. Und Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du in unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen, von Ehen, von Familien, von Freundschaften, die Kette von der Kontrolle sprengst. Dass da eine Freiheit drin kommt. Und dass wir dürfen einander begegnen in Liebe. Dass wir dürfen lernen, den Weg hineinlaufen. Danke, dass du uns begleitest da drin und uns lernen lässt, was dein Reich ist und dein Verständnis. Dass wir nicht anfangen in unserem Leben. Amen.